Wir beginnen heute eine neue Predigtserie über den Propheten Samuel. Und das ist jetzt ein bisschen einen, ja, ich würde sagen, flapsigen Titel. Ja. Zickenalarm und der von Gott geschenkte Sohn. Das ist so ein bisschen eine passende Überschrift. Ja, und der bezieht sich auf den Text, den wir heute anschauen werden. Aber bevor wir dann zum Text kommen, möchte ich, dass wir ein bisschen einen Blick auf die Zeit richten, wo sich unsere Geschichte abspielt. Also, wann war das ungefähr und wo? Nun, dass es in Israel war, ist, glaube ich, klar. Aber wie war das? Ja? Vielleicht habt ihr noch irgendwie dunkle Erinnerungen an den Geschichtsunterricht. Und da gibt es ja so Zeitepochen, ne? Steinzeit und Bronzezeit und Eisenzeit und so weiter. Und wenn wir nach diesen geschichtlichen Epochen uns orientieren, dann befinden wir uns gerade so im Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit. Und zwar 11. Jahrhundert vor Christus. Also aus heutiger Sicht liegt das doch schon einiges zurück, so 3200 Jahre. Und auch im biblischen Bericht macht sich der Übergang bemerkbar. Wenn wir auf die Karte schauen, ja, da sehen wir hier die Siedlungsgebiete der Stämme mit den Städten und da Philister. Da haben die Philister gesiedelt. Vielleicht kennen Sie die auch aus der Bibel. Ja, das waren die Gegner, die Erzfeinde in der damaligen Zeit, die Erzfeinde der Israeliten. Ein Seefahrervolk, das sich da an der Küste und in den angrenzenden Gebieten da angesiedelt hat. Und die hatten bereits Eisen. Und die Israeliten hatten es noch nicht. Die Folge davon war, dass die Israeliten militärisch unterlegen waren. Weil die Philister hatten Waffen aus Eisen. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht hat sich das ausgewirkt. Weil die Philister hatten Eisen und konnten Pflüge und Pflugscharen aus Eisen herstellen, die weitaus besser funktionierten als die aus Holz oder anderen, die es früher gegeben hat. Und so war Israel zum Teil militärisch unterlegen, zum Teil wirtschaftlich abhängig von den Philistern. Also es war für die Israeliten eine Zeit, die nicht einfach war. Ja. Wenn wir ein bisschen genauer schauen, was sich da in Israel abspielt, so sind wir in einer Geschichtsepoche, auch eine Epoche des Übergangs. Es ist die Zeit der Richter vorbei. Ja. Josua hat das Volk ins gelobte Land geführt. Dann sind immer wieder Richter berufen worden, die das Volk geführt haben, versucht haben, die Israeliten wieder zu Gott zu bringen, was aber sehr schwierig war. Und andererseits, etwas später kommen erst die Könige. Also auch hier eine Übergangszeit. Und die Situation, in der sich Israel befindet, wird eigentlich sehr treffend ganz am Ende des Buches der Richter beschrieben in der Bibel selbst. Richter 21, Vers 25, ist glaube ich der letzte Vers im Buch der Richter. In jenen Tagen gab es noch keinen König in Israel. Jeder tat, was ihm gefiel. Die Leute kümmerten sich nur um die eigene Sache und fragten nicht nach Gott. So ungefähr war es damals. Und so ganz schnell nebenbei gefragt, ob ihr da Parallelen seht zu unserer Zeit. Ja. Jeder tat, was ihm gefiel. Ja. Ist zum großen Teil heute auch so. Aber jetzt zurück zur Geschichte Israels. Das Volk Gottes, ja, das eigentlich ein Zeugnis für den lebendigen Gott in der Welt sein sollte, hat kläglich versagt. Und man fragt sich, was wird Gott jetzt tun? was wird er machen? Und wir sehen eben auch am Beginn unserer Geschichte schon, dass Gott immer zwei Dinge im Blick hat. Einerseits die einzelne Person, die auch oft große Schwierigkeiten hat, große Nöte hat, familiäre Spannungen, die da sind, ist das eine, was wir sehen. Und das andere, Gott hat aber auch den Blick für das Große, für das Volk Israel, was da passieren soll. Und er verwebt das Ganze miteinander, sodass die einzelne Person jetzt eigentlich dann diesen Mann hervorbringt, der Israel wieder mehr zusammenführt, der wieder für Gott arbeitet, der als Prophet wieder auftritt und auch als Richter noch wirkt. So ungefähr die Situation, die wir da vorfinden in dieser Zeit. Und jetzt zu unserem Text, erstes Buch Samuel. Und wir schauen die ersten 20 Verse an. Also ihr könnt da mithören, mitlesen, in eurer Bibel, in eurem Text mitlesen. Jedenfalls hören wir das Wort des lebendigen Gottes. Einst lebte ein Mann in Ramathaim und zu Fitta vom Gebirge Ephraim. Er hieß Elkana und war ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Er hatte zwei Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina hatte Kinder, Hanna aber hatte keine Kinder. Dieser Mann zog Jahr für Jahr von seiner Stadt nach Silo hinauf, um den Herrn der Heere anzubeten und ihm zu opfern. Dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, an dem Elkana das Opfer darbrachte, gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. Hanna aber gab einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb, obwohl der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. Ihre Rivalin, Penina also, kränkte und demütigte sie sehr, weil der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. Und so machte es Elkana Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, kränkte Penina sie, und Hanna weinte und aß nichts. Ihr Mann Elkana fragte sie: Hanna, warum weinst du und warum isst du nichts? Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Nachdem man in Silo gegessen und getrunken hatte, stand Hanna auf und trat vor den Herrn. Der Priester Eli saß an den Türpfosten des Tempels des Herrn auf seinem Stuhl. Hanna war verzweifelt, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie machte ein Gelübde und sagte: Herr der Heere, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, wenn du an mich denkst und an deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem Herrn überlassen, und kein Schermesser soll an sein Haupt kommen. Und so betete sie lange vor dem Herrn. Eli beobachtete ihren Mund, denn Hanna redete nur still vor sich hin, ihre Lippen bewegten sich, doch ihre Stimme war nicht zu hören. Eli, der Priester, hielt sie deshalb für betrunken und sagte zu ihr: Wie lange willst du dich noch wie eine Betrunkene aufführen? Sieh zu, dass du deinen Weinrausch loswirst. Hanna gab aber zur Antwort: Nein, Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Ich habe weder Wein getrunken noch Bier. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine nichtsnutzige Frau, denn nur aus großem Kummer und aus Traurigkeit habe ich so lange geredet. Eli erwiderte und sagte: Geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sagte: möge deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und dann ging sie weg. Sie aß wieder und hatte kein trauriges Gesicht mehr. Am nächsten Morgen standen sie früh auf und beteten den Herrn an. Dann machten sie sich auf den Heimweg und kehrten in ihr Haus nach Rama zurück. Elkana erkannte seine Frau Hanna, und der Herr dachte an sie, und Hanna wurde schwanger. Und als die Zeit abgelaufen war, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Soweit also der Text, und da steckt eigentlich sehr, sehr viel drinnen. Da könnte man die verschiedensten Aspekte und Themen aufgreifen. Ich werde hier nur einige Anmerkungen dazu machen. Erstens einmal, um das einzuordnen, die Familie wohnt in Rama und sie ziehen hinauf nach Silo. Vielleicht schauen wir schnell nur die Karten an. Silo liegt da, also im Norden, etwas nördlich von Jerusalem, das aber damals eigentlich noch keine Bedeutung hatte. Das war der Ort Silo und da unten wahrscheinlich war Rama. Ja. Ja. Sie zogen hinauf nach Silo. Das ist eine Strecke, weiß ich nicht, vielleicht 25 Kilometer oder so. Und ich glaube, das ist, was man mit damaligen Verkehrsmitteln wahrscheinlich mit einer Tagesreise schaffen konnte. Also vielleicht sogar ohne Übernachtung ist das möglich gewesen. Ja, was hat das für eine Bedeutung, Silo? Silo ist der Ort, wo Josua nach dem Einzug im gelobten Land die Stiftshütte, das Offenbarungszelt oder wie immer das genannt wird, aufgestellt hatte. Einen gemauerten Tempel gab es noch nicht, aber die Stiftshütte, dieses Zelt, erfüllte den Zweck des Tempels. In diesem Tempel war die Wolke zu sehen. Ja, ich weiß nicht, ob euch uns das bewusst ist, mir wird das hin und wieder mal bewusst. Die haben die Wolke gesehen, die Wolke, die die Gegenwart Gottes gezeigt hat. Das war so. Das muss unwahrscheinlich beeindruckend gewesen sein. Und dorthin sollen die Israeliten bis zu dreimal im Jahr pilgern, hinpilgern, opfern und anbeten. Anscheinend war damals ein Mann namens Eli, der hohe Priester dort. Der ist ja da im Text auch vorgekommen. Und er hat zwei Söhne, die ebenfalls Priester sind, Hophni und Pinhas. Über die werden wir später auch noch was vielleicht wahrscheinlich einmal erfahren. Also dieser Mann, Elkana, zählt anscheinend zu jenen Israeliten, die nicht Gott noch nicht ganz vergessen haben. Ein gläubiger Mann, der das wirklich ernst nimmt. Und jedes Jahr steht da, Jahr für Jahr, pilgert er mit der ganzen Familie zum Heiligtum, um zu opfern und anzubeten. Dieser Mann hat eine Frau, Hanna. Aus dem Zusammenhang würde man heute sagen, das war die Liebe seines Lebens. Aber sie hatte ein Problem, ja. Sie bekam keine Kinder. Und wahrscheinlich aus diesem Grund hat sich der Elkana eine zweite Frau genommen, die halt dafür sorgt, dass männliche Nachkommen da sind. Und das hat auch soweit funktioniert. Kleiner Nebensatz, ich glaube, wir wissen, Gott wollte keine Vielehe ursprünglich. Wenn wir ganz am Anfang in der Bibel lesen, ist immer nur von einem Mann und einer Frau die Rede, wenn es um Ehe geht. Aber es wurde damals toleriert. Und das was das Ganze für diese Hanna so schwer gemacht hat, dass damals gängige Meinung war, wenn eine Frau keine Kinder hat, da stimmt was nicht. Ja. Es steht auch in unserem Text, der Herr hatte ihren Schoß verschlossen. Ja. Wir tun uns schwer, das einzuordnen. Ja. Ob das wirklich so genauso war? Ich glaube, man kann es fast sagen, es war, Gott hatte den Plan schon mit dieser Frau. Ja. Wen diese Frau dann irgendwann hervorbringen sollte, nicht? Wie wir am Ende unserer heutigen Geschichte gesehen haben, dass da der Sohn ja dann wirklich kommt. Aber vorerst ist es ein Makel, wenn eine Frau keine Kinder und keine, besonders keine männlichen Kinder zur Welt bringt. Ja, und als wäre das nicht schon schwer genug, ja, jetzt muss sie auch noch die Kränkungen der Zweitfrau hinnehmen. Demütigung durch die zweite Frau. Und besonders bei der Pilgerfahrt, wenn alle gemeinsam unterwegs sind, da wird das noch krasser, dieser Gegensatz, diese Gegnerschaft fast zwischen den Frauen. Weil zu Hause, da kann man sich aus dem Weg gehen. Aber wenn man gemeinsam unterwegs ist, da ist es anders. Es ist wie wenn man auf Urlaub ist. Da ist man auch immer beisammen. Und es ist auch anders, als wenn man daheim ist. Ja. Gut, und da wurde also diese Kinderlosigkeit schmerzhaft bewusst. Ja, wir sehen aus dem Text, dass ihr Mann Elkanah ja schon versucht, sie zu trösten. Er sagt, ja, warum weinst du nicht, bin ich dir nicht mehr wert? Ja, ich habe dich doch wirklich auch mindestens genauso lieb. Ja. Aber es scheint nicht zu helfen. Das ist einmal der eine Aspekt. Der andere, was auch ein sehr schöner Aspekt ist, diese Familie, dieser Mann führt seine Familie in die Gegenwart Gottes. Jahr für Jahr befolgt er das Gebot und pilgert nach Silo. Und dort in Silo erscheint man nicht als Mann oder als Familie mit leeren Händen, sondern da werden Opfer gebracht. Man bringt Opfertiere mit und die Opfertiere werden geschlachtet und ein bisschen was von den Opfertieren gehört aber dann den Menschen. Es wird Gott geopfert, aber es bleibt auch für den Menschen was übrig. Und zuerst kriegen die Priester ihren Anteil, dass die da essen und trinken und feiern können. Und dann auch die Opfernden selber. So haben wir es auch gelesen, dass sie sich hingesetzt haben zum Mahl, um zu feiern. Das ist was Fröhliches, man hat geopfert, man ist sich bewusst, ja, Gott vergibt die Schuld und dann kann man fröhlich feiern. Ja, wo ist die Fröhlichkeit für diese Frau, fragt man sich bei diesem Text. Ja. Für Hanna ist es eher eine Qual, wenn sie da am Tisch sitzen muss. Und gerade hier sind die Kränkungen der Rivalin wahrscheinlich am stärksten zu spüren. Und ihr ist nur zum Weinen. Ist nichts. Ja. Dann kennt ihr das, wenn man von Kummer und Sorge geplagt ist, dass einem da der Appetit vergeht. Ich glaube, es hat jeder schon solche Situationen erlebt. Und obwohl ihr Mann es gut mit ihr meint, ja auch liebevoll ihr entgegenkommt, es hilft ihr nichts. Es hilft ihr nichts. Sie steht auf und tritt vor Gott. Und das ist eigentlich der Moment, von dem der Werner schon gesprochen hat. Sie allein tritt vor Gott und weint und betet und weint und betet und weint und betet. Das muss eine lange Zeit gewesen sein. Ja. Vielleicht hat sie auch ganz einfach in der Gegenwart Gottes den Zeitbegriff kurz verloren. kann kaum passieren. Und im Laufe ihres Gebets bringt sie Gott ihre Verzweiflung. Ich bin nicht mehr sicher, es wird ja nicht überliefert, was sie gebetet hat. Aber es wird eigentlich nur der Schluss ihres Gebetes überliefert, wo sie sagt, ja, falls du mir doch einen Sohn schenkst, ja, dann möchte ich diesen Sohn nicht für mich, sondern für dich, Gott. Sie spricht ein Versprechen, ein Gelübde ab. Sollte der Sohn kommen, ja, dann soll dieser Gott gehören. Ja, kurzer Einschub. Muss man sowas machen? Ja. Versprechen, Gelübde Gott gegenüber ablegen? Nirgends in der Bibel finden wir, dass man das machen soll. Aber wir finden auch nicht das Gegenteil, dass man es nicht machen soll. Hin und wieder lesen wir, dass es manche machen. Vielleicht ein Punkt dazu. Wenn man es macht, dann sollte man das auch einhalten. Das ist vielleicht die Regel dazu. Ja, nun, die Hanna betet und der Priester Eli hat auch schon sein Mahl hinter sich, lehnt sich in seinem Priesterstuhl zurück am Türpfosten und schaut dieser Frau zu. Und wir haben es gehört, er denkt, sie sei betrunken. Und er weist sie streng zurecht. Wir werden sehen, dass er zu anderen besonders streng ist, zu manch anderen weniger streng. Also auch nicht perfekt, der Eli. Er hält sie für betrunken, aber Hanna erklärt ihm das, was da los war. Sie sagt, ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Sie hat ihr Innerstes nach außen gekehrt vor Gott. Ja. So innerlich, so tief war ihr Gebet. Sie hat ihr Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Es steht nicht sehr viel da, aber ich denke, das hat den hohen Priester auch getroffen. Das sehen wir aus seiner Reaktion. Weil er spricht auch plötzlich prophetisch. Das kann er als hoher Priester, ja, der kann das prophetisch sprechen. Und er sagt, ja, wir haben es gehört, er sagt, dein Gebet wird erfüllt werden. Und er segnet sie. Und entlässt sie mit dem Friedensgrund. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, was mit der Hanna passiert ist. Wenn ihr den Vers 18 irgendwo noch anschaut, da heißt es, sie ging weg, hatte kein trauriges Gesicht mehr und konnte wieder essen. Also so hat Gott gewirkt in der Begegnung und durch den prophetischen Segen des Hohenpriesters wird sie wieder aufgerichtet, konnte wieder essen. Ich denke, das ist ein großer Glaubensschritt, den die Hanna da gemacht hat. Das Gebet, die Begegnung mit Gott und dann auch den prophetischen Spruch des Priesters ernst zu nehmen. Ja, das hat dir wirklich geholfen, aber ein Glaubensschritt. Und wir haben es gelesen, das Gebet wird erhört. Ganz lapidar berichtet der Text. Das ist das Schöne in der Bibel, es wird nicht quasi was ausgeschmückt. Es wird nur berichtet, sie gingen wieder nach Hause, Elkana schläft mit seiner Frau Hanna und sie wird schwanger. Natürlich könnte man uns fragen, wurde jetzt das Gebet erhört? weil sie dieses Versprechen abgegeben hat. Wäre sie auch erhört worden, wenn sie das Versprechen nicht gegeben hätte? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber wir sehen wieder, wie Gott persönliche Situationen einerseits und das große Ganze, die Geschichte, wie das miteinander sich zusammenfügt. Dass diese Hanna das versprochen hat, ja, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann werde ich den dir, lieber Gott, zurückgeben. Und Gott hat das benutzt. Da wird der Samuel geboren, der wird wirklich zurückgegeben, werden wir später sehen. Und er wächst auf im Haus des Priesters und in der Nähe, in der Gegenwart des Herrn in Silo. Ja, das Sprachrohr, das Gott braucht für sein Volk, das wird hier geboren. Und Samuel, das bedeutet der Name, ist das von Gott erbetene Kind. Samuel heißt von Gott erbeten. Hanna hatte nicht vergessen, ja, wer ihr dieses Wunschkind geschenkt hat. Und das drückt sie im Namen aus, in der Namensgebung. Ja, sie ist uns darin auch ein Vorbild, weil sie nicht vergisst, Gott die Ehre zu geben für das, was ihr auch Gott geschenkt hat. Ja, wir kommen zu den Schlüssen. Ja, welche Schlüsse können wir ziehen aus dieser Geschichte? Ein paar Gedanken dazu. Gott kann schlimme Lebenslagen benutzen, um seinen Plan auszuführen. Er kann Leid benutzen. Wir kennen das aus der Josefsgeschichte schon, wie er das nutzen kann. Menschen wollen Böses, Gott macht Gutes daraus. Ein bisschen ähnlich auch hier. Die kinderlose Frau, die leidet, weil sie, ich sage mal, scheinbar von Gott verstoßen ist. Ja. Weil sie keine Kinder hat, ist sie eine gekränkte Frau, eine gedemütigte Frau, die eigentlich dadurch förmlich getrieben wird ins Gebet. Aber Gott hört ihr Weinen und hört ihr Bitten. Wir sehen auch, dass Gott Menschen benutzen kann. Er hat Hanna eigentlich einen Ehemann geschenkt, der für die damaligen Verhältnisse sehr verständnisvoll und mitfühlend war. Solche Dinge lesen wir selten, dass der Mann sich überhaupt so um die Frau kümmert. Er sagt, warum weinst du, was ist? Und bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne, sagt er. Ja. Also sie haben ein sehr liebevolles Verhältnis gehabt. Ja. Übrigens, weil man zuerst vom Gelübde gesprochen hat, rein vom Recht her, der Mann hätte das Recht gehabt, das Gelübde ganz einfach für ungültig zu erklären. Das Gelübde der Frau war nicht so viel wert für sich allein, wenn es der Mann nicht bestätigt oder geduldet hat. Ja? Aber wie das ist, der Mann hat das nicht getan. Ja? Also er hat wirklich er war der Hanna ein guter Mann. Und ja, er hat den Elkana benutzt, der Hanna doch eine Stütze und Stärke zu sein. Gott benutzt auch den Priester, ja. Dass er dieses prophetische Wort ausspricht und so Hanna eigentlich wieder aufhilft und aufrichtet. Ja, und schließlich benutzt Gott natürlich die Hanna selber. Dass sie eine wichtige Person wird, die einen Helfer für das ganze Volk zur Welt bringt. Und wir sehen noch ein paar Dinge wahrscheinlich in der Geschichte, weil wir uns fragen, was hat der Mensch eigentlich zu tun? Was war die Aufgabe des Menschen in dieser Geschichte? Gebet, oder? Gebet. Beten, einerseits die Anbetung, wird mehrmals erwähnt, dass die hinaufziehen zur Anbetung, dann bringen sie die Opfer, führen die Anbetung durch, dann ist das alles vorbei, übernachten einmal am nächsten Tag in der Früh, noch einmal Anbetung und dann erst gehen sie nach Hause. Und das Bitten. Hanna hat ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Das ist eine Aufgabe des Menschen, das Beten. Zweite Aufgabe wäre das Vertrauen. Gott vertrauen. Da haben wir den Mann, Elkana, der jedes Jahr treu hinaufzieht zum Tempel, zum Heiligtum. Weil er das machen will, anbieten, Gott die Ehre geben, Gott vertrauen. Und natürlich auch das Gottvertrauen des Priesters, der es wagt, dieses prophetische Wort auszusprechen, dass die Bitte von Hanna erfüllt wird und der Glaube, das Vertrauen von Hanna selbst. Und was bleibt dem Menschen dann noch? Dank. Ja, Dank. Und ich habe das irgendwo gelesen, das hat mir sehr gut gefallen, und der Versuch, Gott eine Freude zu machen. Weil was macht die Hanna? Wie nennen sie den Buben? Samuel. Von Gott erbeten. Ich glaube, Gott hat sich auch über den Namen gefreut, dass die Hanna den Buben so genannt hat. Gut. So, meine Lieben. Das wäre es einmal fürs Erste. Ich werde jetzt schweigen, aber es gibt noch ein paar Augenblicke, wo wir uns Zeit nehmen und ein paar Fragen noch anschauen können. Wir müssen nicht lang dafür Zeit nehmen, aber schauen wir uns ein paar Fragen an und dann beendet es dann irgendwann.